Wolfgang und Gianni tauschen Ideen aus. Ich sitze und gucke von einem zum anderen und bin erstaunt, was sich so entwickelt. Und glaube auch, dass ich oft skeptisch gucke, weil ich mir das noch gar nicht vorstellen kann. Ja. Und am nächsten Tag sowieso alles anders ist. Ja.
Acting, Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Hier an diesem Mikrofon ist Alexander Willig und ich begrüße heute, ich gehe jetzt mal von rechts nach links von meiner Perspektive, damit alle gleich behandelt werden, Wolfgang Keuter, Antje Orentat und Gianni Satu. Hallo ihr drei.
Tachchen.
Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Einmal in der richtigen Reihenfolge, ganz genau. Wir möchten heute mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes werfen in eurem Theaterlabor. Wir möchten nämlich mal darüber sprechen, wie entsteht eigentlich ein Projekt hier am Theaterlabor? Also ein Stück, eine Aufführung, irgendein anderes Projekt, sei es ein neues oder sei es ein schon vorhandenes Projekt. Was sind da so eure Herangehensweisen, was sind Dinge, die notwendig sind, was sind vielleicht auch Dinge, die ihr euch wünscht, die mal mehr oder mal weniger in die Realität übergehen, und darüber möchten wir heute mal ein bisschen sprechen und mal ein bisschen eben diesen Einblick in eure Arbeit bekommen, was alles denn dazugehört, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ich gebe die Frage, wie entsteht so ein Projekt, einfach mal an euch weiter. Ich will jetzt gar nicht irgendjemanden mehr aussuchen. Wer immer von euch Lust hat, anzufangen, darf das tun.
Na gut, dann greife ich das mal auf. Für so ein Projekt ist halt für uns immer wichtig, dass wir sagen, wie viele Spieler oder Spielerinnen wir gerne dabei hätten und ob es ein Stück gibt, ein bekanntes, ein neues. Da geht es dann auf die Stücksuche und auf damit verbunden ist Sinnfrage, aber da kommt sicher gleich Wolfgang dazu. Und dann in meinem Ressort geht es also dann um irgendwelche Kostüme, um Masken. Und da kann ich dann auch ein bisschen ausführlich zu was sagen. Und dann denke ich, ist einfach auch wichtig, dass man sich mal ein bisschen guckt, wie unsere Scheinwerfer aussehen und wie wir vielleicht noch das eine oder andere nochmal kontrollieren können, ob die Einstellungen stimmen für was Neues. Da ist dann auch Antje gefragt. Und da muss man gucken, ob es irgendwie Geräusche, Musik oder was auch immer gibt, wie sich das hier integrieren lässt in ein Projekt. Das sind so, denke ich mal, so die Grundbausteine. Und ja, dann würde ich jetzt gerne Wolfgang fragen, wie wir gemeinsam noch ein Stück Ausschau halten und gucken, was für ein Sinn da drin steckt und ja, ob sich was findet und wenn ja, wie.
Jetzt komme ich sehr anachronistisch daher. Ich habe kein neues Stück vor meinem inneren Auge. Ich wüsste nicht. Ich habe, als wir diese neue Gruppe bilden wollten, habe ich natürlich vieles durchgelesen. Das muss ich ja auch dann tun. Und zufällig habe ich einen Freund getroffen, den habe ich lange nicht mehr gesehen, der mir erzählte, dass er einen Roman geschrieben hat, der noch nicht veröffentlicht ist. Und dann erzählte er mir von dem Roman und ich fand das eine tolle Sache. Und dann haben wir uns mehrmals getroffen, über den Roman gesprochen und aus diesem Gespräch hat dann der Roman auch nochmal andere Wege genommen. Und wir waren eigentlich beide recht zufrieden, wie sich dieser Roman entwickelt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das wäre doch eine Idee, damit auf die Bühne zu gehen, das mal zuzumuten den Spielern, weil das, was die Spieler da zu sagen haben, die Spielenden zu sagen haben, ist eine durchaus eine Zumutung. Ne? Allein, dass sie sich mitteilen, dass sie quasi mit fremden Menschen sozusagen nicht in eine Gruppe gehen und dass die schon von vornherein wohl Personen sind, die aus irgendeinem Grund sehr einsam sind, auch unzufrieden, frustriert sind vom Leben. Und als die sich dann zusammentun und entdeckten sie eben das gemeinsame Interesse an der Sexualität. Und das wurde auch sehr, mit viel Appetit wurde auch die Sexualität gelebt und weiß ich nicht, man kann davon ausgehen, dass allerhand Praktiken ausprobiert wurden. Aber das Tolle ist eben, dass es eben scheinbar unter einem Auftrag geschehen ist. Ein Auftrag, der erfüllt werden sollte, von dem aber diese Personen zunächst mal keine Ahnung hatten. Das kommt dann so im Laufe der Zeit heraus. Das ist nicht nur meine Triebhaftigkeit, das ist nicht nur meine Triebhaftigkeit, sondern ich tue das auch, ich gebe meinen Körper frei, um einen Auftrag zu erfüllen. Und das finde ich eine ganz großartige Geschichte. Und einer ist dabei, einer, der wohl besonders schön ist, den sie alle begehren, Männer wie Frauen, der etwas ganz Besonderes hat, der herausragt aus der Gruppe und berührungsscheu ist, nicht? Also eine sehr starke Form der Berührungsscheu, und er darf nicht berührt werden und er will auch nicht berührt werden. Aber die tanzen alle so um diese Person herum, die unberührbar ist, und sind alle scharf auf ihn. Das wird auch gesagt, wird ausgesprochen. Überhaupt ist es eine sehr freie Sprache, die natürlich bei den Proben so nicht gesprochen wurde. Also die Spielenden waren sehr, sehr zurückhaltend, über die Maßen zurückhaltend. Da das ein Roman war, musste ich die Dialoge entwickeln. Und nachdem ich so mitbekommen habe, wie die Einzelnen, wie die Spielenden auf den Text reagiert haben, habe ich dann versucht, die Dialoge zu splitten. Einen Teil in Richtung des Romans und einen Teil auch ruhig hin zu den Personen, die da spielen, nicht? Das, also Aussagen, Reaktionen habe ich dann versucht, in die Dialoge einzubringen, so, weil ja eben auch die auf der Bühne den Text zwar mehrmals durchgelesen haben und laut gelesen haben, aber der Text sollte ja nicht auswendig gelernt werden. Das war ja eben auch meine Idee, den Text immer wieder zu lesen, aber dann nachher Eigentext zu entwickeln, dass der Text dann wirklich, dass es improvisiert wird, aus dem Moment heraus, das wiedergegeben wird. Und das war ein Chaos zunächst mal, weil die Spielenden auf der Bühne ständig in unglaubliche Assoziationen verhedderten. Aber dann kam es immer näher, immer näher. Es kam immer näher am Stück und es kam auch immer näher an die Personen. So dass dieses Stück ja davon handelt, dass diese Personen sich nach 4 Jahren wieder treffen und über das Ganze nochmal reflektieren. Und dann kommt eben auch zur Sprache, dass es eben einen Mord gegeben hat in dieser Gemeinschaft. Sunny, dieser junge Mann, der scheinbar schon sehr weit war, seelisch, geistig, wurde dann zufällig, aber auch hier wieder steht dieses Auftragshandeln im Hintergrund, von allen dreien gleichzeitig berührt. Und er fiel dann tot die Treppe hinunter. Und dann kamen so ganz so diese Sachen, teils aus einem Roman, teils aber auch mit Ehrfurcht ausgesprochen. Ja, er war vielleicht ein Berührter. Und wenn jemand schon ein Berührter ist, ob er offen war, was meint das denn? Aber ein Berührter, es ist ein Berührter. Da kommt immer wieder, ich kam da so das Transzendente durch und diese Verbindung, Sexualität zu leben und bis auch in Exzesse hinein, aber das zu verbinden mit, ich mache das aus einem Auftragsgefühl heraus und die anderen beteiligen sich an diesem Auftrag. Von wem kommt denn dieser Auftrag? Also es ist höchst interessant, sich damit weiter zu beschäftigen. Und die Kostüme waren ja, wie Manager oder Managerin heute rumlaufen, weißes Hemd und alle weiße Haare, weiße Perücken, fand ich eine sehr, sehr gute Idee von dir. Ich war erst gegen diese weißen Haare, aber da, das hat mir unheimlich gefallen, auch dass sie die weißen Oberhemden trugen, die auf der Bühne waren, mochten das nicht so gerne. Die hätten sich, glaube ich, dann nachher doch was anderes gerne gewünscht bei den Aufnahmen. War mein Eindruck zumindest. Aber wir haben jetzt daraus schon kleine Szenen gemacht. Damit könnten wir anfangen, nicht diese Szenen zu zeigen. Und vielleicht ist ein noch unbekanntes Stück, schwebt vielleicht herein, was wir dann ähnlich behandeln, nicht? Aber das Stück müssen wir, Dialoge, da müssten wir wirklich Menschen haben, die sich mal für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr wirklich mal Zeit nehmen, gemeinsam einen solchen Weg zu gehen.
Ja, das wäre schön, das ist die Traumvorstellung, aber
ja,
was mir an dem so, ja genau, was mir so also an dieser Arbeit von uns da besonders gefallen hat, dass es zwar einen Text und geschriebene Dialoge gab und die Spielenden konnten diese Dialoge auch immer lesen, haben aber von dir die Anweisung bekommen, nicht auswendig zu lernen, und die durften den Text auch nicht mit nach Hause nehmen, sondern die mussten dann auf der Bühne immer aus dem Gelesenen und Gehörten improvisieren. Also das fand ich zum Beispiel auch eine ganz tolle Geschichte, wie die Geschichte sich dann auch entwickelt hat. Also das ist zum Beispiel etwas, da freue ich mich, wenn wir in diesem Stil weitermachen. Also nicht dieses klassische, da drei Zeilen und da vier Texte und du, wenn ich dann sage, die Brücke fällt um, kommst dann du aus dem Eck. So diese Art haben wir nicht, sondern es gibt keine Stichworte. Das heißt, es ist eine ungeheure Präsenz erfordert, angefordert, gefordert, so rum. Und ja, und wie würde ich dann so Kostüme angehen? Also wenn wir das als Projekt machen und was mein Wunsch wäre, dann würde ich erstmal mich im Fundus umgucken, was da so alles rumhängt. Da hängen viele Sachen, die vielleicht gar keine Bedeutung mehr haben, die wollte ich mal raustun, weil so ein Prinzip ist, um Neues zu schaffen, muss Altes sich auflösen. Das ist zum einen Nachhaltigkeit, aber einfach auch auf der praktischen Seite eben, man braucht Platz für Neues, und auf einer feinstofflichen Ebene, erst wenn ich Raum schaffe für etwas, kann sich auch was Neues finden, dem würde ich gerne nachgehen und dann aus den Materialien, die da sind, gucken, was für ja auch verfremdende Kostüme sich daraus entwickeln könnten. Also ich mag gern, wenn der menschliche Körper sichtbar, armbar bleibt, aber eben nicht körperbetont bekleidet ist. Also so, wenn da so Unterschiede daherkommen. Und
ich erinnere mich an eine, bei dem, erst dieses, wie heißt das nochmal, dieses Kulturprogramm in Essen, wo wir eingeladen wurden, eben das wurde dann übertragen im Fernsehen mit der Barbara Mettler von Maiboom, wie sie sagte, wie machst du das, Jeanne? In dem Stück Warten auf Godot, da habe ich diese Figur gesehen, die war bekleidet. Aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass sie nackt sei. Und wir hatten noch darüber gesprochen, weil ich so die Idee hatte, so nackt wie möglich. Und du dann gesagt hast, nein, das passt nicht. Sondern da muss gerade, das war ein richtiger Kampf damals, ne? Nein, sie muss bekleidet bleiben. Und tatsächlich, das war auch für mich so, wo ich auch sehr gestaunt habe, dass durch die Art der Bekleidung der Eindruck entstand, die Person ist nackt.
Das ist ja auch ein schönes Beispiel, weil wir versuchen ja immer, du mit deinem Teil der jetzt weiß ich nicht, wie man das sagt, Projektgestaltung ist vielleicht das Beste, und ich mit meiner Kostümarbeit, dass wir eben eine Art Leinwand anbieten, die der Zuschauer dann oder das Publikum sich dann zu Ende malt. Also dass die Leute zwar was anhaben, aber sie werden als nackig wahrgenommen, was aber definitiv nicht der Fall ist. Oder wie bei dem Stück Wandlung hatte der eine Spieler dann nur so einen Kragen hier, den man vielleicht kennt von schulterfreien Kleidern. Ansonsten war der einfach schwarz gekleidet und auf einmal hat er nur den Kragen und das Publikum hat dann gesagt, ja, als der das grüne Kleid anzog.
Ja.
Und das ist so mein Ansatz, da muss ich gucken, was an Materialien da ist und was an Spielenden da ist und da muss es irgendwie passen. Und wenn sowas gelingt, ist ja ein schönes Kompliment.
Antje hat ja auch gerade eben so ein Beispiel nicht gebracht mit der Schärpe, als ich den Tod spielte in der Tour und der Tod. Und du die Idee hattest, der sollte eine Schärpe tragen. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dem Tod eine solche Schärpe zu geben. Du hast davon gesprochen, wie verändert diese ganze Figur war, die ich dargestellt habe. Und ich habe einfach auch gemerkt, boah, ja, das macht was, ne? Das verändert was. Das hat dem Tod Würde gegeben, auch wenn er nachher die Schnapsflasche in der Tasche hatte. Aber dennoch, das war Würde. Der Tod bekam dadurch eine Aufrechte und eine Feierlichkeit oder Festlichkeit, die es verhindert hat, dass er gemein wurde. Ja. Man kann ja diese Texte auch ziemlich sehr gemein und ironisch ätzend sprechen zu diesem armen Wesen, das da abgeholt wird. Aber das war mir gar nicht möglich mit diesem Festgewand, weil ich ja das wie eine Einladung, das war eigentlich eine Einladung zum Sterben. Nicht?
Erstaunlich fand ich an diesem Beispiel, dass das aus dem Moment heraus entstanden ist und kurz vor den Aufnahmen. Ja. Ich weiß gar nicht, was da bei dir so vorgegangen ist, weil ich weiß, dass Wolfgang fertig war, geschminkt war und die anderen auch. Und dann kamst du auf einmal mit dieser Schärpe, also praktisch 2 Minuten vor Auftritt. Ja. Das hat mich natürlich als nach wie vor Laien total umgehauen. Was passiert hier jetzt, Bosch? Das haben wir doch vorhin noch gar nicht gesehen. Ja. Zack, war die Figur anders gestaltet, aus dem Moment heraus.
Ja. Eine Idee war sicher, da muss eine kräftige Farbe rein.
Ja.
Weil Tor und Tod, hieß das Stück noch, ja, der Tor und der Tod, da haben wir gleich vom Titel her grau, schwarz, Ende, dunkel, jenseits. Und warum soll das nicht farbig sein? Also deswegen fand ich eine giftgrüne Flitterschärpe, die irgendwie so 30 Zentimeter hoch war, Gift. Oder breit war, einfach toll. Das war ein richtiges optisches Highlight auch. Die Schärpe natürlich an dir als Spieler.
Naja, also ich meine, das ist ja auch bekannt, ne, dass Kostüme jede Art des Anziehens, wie wir uns kleiden, hat ja einen Einfluss auf unsere Stimmung. Ne?
Aber klar.
Und erst recht, wenn du auf die Bühne gehst, ob du in der Badehose da stehst oder im Frack. Also ich weiß noch, mit einer tiefen, weiß ich nicht, Melancholie damals, wo ich den Ferdinand gespielt habe, Kabale und Liebe, da war mir überhaupt nicht nach diesem Thema. Und wir hatten immer geprobt und geprobt, und auf einmal waren die Kostüme fertig, in meinem Fall eine Uniform. Eine klasse Uniform mit Bäffchen, also ganz lange diese Bäffchen und der Kragen war so Spitzenkragen und dann wurde ich geschminkt und boah, und ich hatte noch einen Degen hier an der Seite. Boah, das war explosiv. Da war die Melancholie verschwand und das ist so, ja, fast immer auch ein bisschen magisch, ne? So wie auch Requisiten, nicht? Ob du nur eine Klosettrolle in der Hand hast oder ein Gebetbuch. Du sprichst dann anders. Die Stimme ist eine andere, wenn du das Gebetbuch berührst oder eine Klopapierrolle. Das hat einen Einfluss. Und deswegen bist du auch so wichtig.
Oh, danke schön. Ja, und eine Idee ist halt auch, ich merke das ja jetzt, wenn wir darüber reden und sich dieses Gefäß öffnet, wie gestalten wir ein Projekt, dann kommt natürlich auch in Erinnerung, was wir so alles gesehen haben. Und wir hatten ja hier eine Inszenierung von der Heinrich-Heine-Uni und die hatten hier auf unserer kleinen Bühne mit irgendwie 14 Leuten gespielt und hatten eben auch so eine Nebelmaschine gut eingebaut. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Effekt, aber besonders fand ich eben durch diese Nebelmaschine, dass man die Scheinwerfer so gesehen hat. Und sowas schwebt natürlich bei mir in der Bereitschaft. Und wir haben da unten ja auch eine Nebelmaschine, die müssen wir mal ausgraben. Und da müssen wir mal gucken, ob die so weit tauglich ist, dass man die oben übers Mischpult steuern kann. Und wenn nicht, müssen wir das ermöglichen, dass man dann eben bei bestimmten Sequenzen, wenn es gewünscht ist, eben so ein bisschen eine andere Atmosphäre zaubert. Und so, solche Dinge kommen dann daher, und wenn wir zwei uns dann mal hier einfach einen Nachmittag oder eine Nacht tummeln und schauen, welche Scheinwerfer hängen wie, und die werden ja auch kontinuierlich für irgendwelche Veranstaltungen umgebaut, und dann können wir uns nochmal überlegen, was haben wir da gesehen, was hat uns gefallen, wie könnte man das für ein Projekt einmal, also solche Dinge, dass man sich damit auseinandersetzt, also da freue ich mich einfach drauf.
Wir haben jetzt also schon über die Textarbeit, über die Arbeit mit den Menschen auf der Bühne, über die Kostüme gesprochen. Und das Licht hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja Antjes Aufgabengebiet unter anderem. Vielleicht kannst du, Antje, dazu noch ein bisschen was sagen, wie da so eure Herangehensweise bei einem Projekt ist. Wie arbeitet ihr daran? Ich weiß, wir haben schon mal vor einigen Folgen über Licht auch gesprochen, aber vielleicht so in dem Kontext, wenn ihr an so ein neues Projekt oder an ein Projekt generell herangeht.
An dieser Stelle, wenn es um Licht geht, sage ich immer gerne, und das ist mir auch total wichtig, dass ich Dinge umsetze, also Lichtbilder umsetze, aber die Ideen von Gianni und auch von Wolfgang kommen, die einfach den Blick dafür haben, wie muss eine Situation, eine Szene, ein Mensch, ein Stoff beleuchtet werden, um die Wirkung zu entfalten, die gewünscht ist. Insofern sehe ich mich eher so auf der Seite, da oben dann zu sitzen, umzusetzen, was vorgeschlagen wird, und dann mit Gianni gemeinsam das Ganze zu speichern, was immer eine sehr wichtige Aufgabe ist, immer mit sehr viel Lachen verbunden ist, weil nicht alles immer so von Anfang an funktioniert, denn wir machen das ja auch nicht so oft. Also es ist immer wieder ein neues Erleben und immer mit kleinen Momenten des Scheiterns, aber auch immer wieder des Gewinnens und Erfolgs. Ja, also ich würde fast gerne das an Gianni nochmal abgeben, ohne mein Licht unter den Scheffel stellen zu wollen, aber diese Ehre gebührt dir.
Aber dennoch, wenn ich mich da nochmal dazwischen schieben darf.
Nein.
Es ist ja so, ich erlebe das ja nicht ganz so, wie du es eben geschildert hast, sondern ich erlebe ja auch sehr oft, dass ich hier mit einer Gruppe arbeite und komme hier in den Raum und dann hast du bereits Farben gemischt und diesen Raum hier mit Farben schon, da hast du dich eingebracht, ne? Hast du fast was reingebracht, Farbe reingebracht. Und es ist ja auch nicht egal dann, welche Farbe du dann hier projizierst auf die Wand, aber das, damit setzt du auch eine Atmosphäre jedes Mal. Und das geht ja nicht spurlos an mir vorüber oder an der Gruppe. Hm. Nicht? Ob jetzt so Farben da sind auf der Bühne oder ob es nur ein weißes Licht ist, ne? Das ist ja ein großer Unterschied.
Nehme ich total gern an. Ja, das Kompliment freut mich auch sehr. Wenn es dann aber so an Aufnahmen geht, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität. Mhm. Da bin ich dann immer dankbar, das mit dir zusammen zu machen, Gianni, und von dir auch zu lernen, jedes Mal.
Ja, wir haben ja keine konkrete Szenerie vor Augen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da sind und wer wo sitzt oder geht. Dementsprechend können wir nur Fantasie beladen und mit Licht auseinandersetzen. Ich habe da schon die eine oder andere Idee, die wir so neu umsetzen können oder mal ausprobieren, wie es wirkt. Und auf diese Elemente freue ich mich einfach, dass man auch vorhandene Scheinwerfer und Leuchten mal anders nützt wie bisher. Da spukt so einiges in meinem Köpfchen rum. Weil wir haben ja auch in unserem Depot noch die eine oder andere, die gar nicht in Betrieb ist. Was natürlich für so eine Sache immer schön ist, wenn noch ein neues Licht dazu kommt.
Also ich habe, wenn ihr euch erinnert, beim letzten Dienstag haben wir uns ja sehr mit den atemrhythmischen Bewegungen beschäftigt und mit den Rhythmen. Ich muss es hier nochmal sagen, ich weiß ja, ihr habt es schon tausendmal gehört, dass es auf der einen Seite eben sehr meditativ, die Basis sehr meditativ ist, aber das wäre ja zu einseitig, wenn es dabei wäre, sondern es gibt eben auch diesen expressiven Darstellungsstil, der aber nicht meint, dass man jetzt einfach seinem Affen Zucker geben kann und den Affen spielt auf der Bühne, sondern dass das eben auch ritualisiert wird. Und das haben wir ja erlebt, das war ja ungeheuer belebend am Dienstag, als ihr, haben wir so langsam ja Schritt für Schritt aufgebaut, plötzlich dann mit Texten gearbeitet habt, die ihr atemrhythmisch gesprochen habt und wir diese Rotunde gemacht haben. Das war ja eben in gewisser Weise auch meditativ, weil es eben von diesem Rhythmus getragen wurde und euer Zwerchfell sich dadurch sehr, sehr intensiviert hat in seiner Arbeit, ja. Und kein Atem mehr geholt wurde, sondern das floss, das kam und ihr seid hier rumgelaufen, habt immer wieder mit den Sätzen so gearbeitet, dass ihr, ich glaube, alle Zustände, seelischen Zustände einbringen konntet in diese Arbeit. Und als ich dann, das war doch diese Gruppe, wo du dann mit Parseval kamst, nicht?
Mhm.
Ja, wo wir dann also einen Satz nur genommen haben, den ihr nun selber atemrhythmisch aufbauen solltet. Boah, das war doch enorm. Und das nicht, und das, da haben wir einen Text zwar von Wagner, aber ihr habt euch den so zu eigen gemacht. Also ihr habt da Betonungen gefunden und Emotionen gefunden. Immer wieder, es hörte überhaupt nicht auf, es war immer so, die Quelle sprudelte einfach. Ja. Und das war authentisch. Das war nichts gestellt. Das war jede Sekunde kam das von jedem in dieser Gruppe, ach, was Überraschendes und Neues. Und da hatte ich dann eben so diese Idee, ja, das muss ja nicht immer ein Stück sein. Hauptsache, wir zeigen auf der einen Seite das Meditative und auf der anderen Seite das Expressive. Und für die Zuschauer könnte das auch mal auch ganz wichtig sein, mal zu erleben, wie das ist, wenn mehrere Menschen auf ihre Weise in ihrem Atemrhythmus dann Texte sprechen und von mir aus immer wieder wiederholen. Das war doch ein sehr seelenvoller Satz, nicht? Da von Wagner. Dann können wir ruhig noch ein Stückchen dranhängen. Das können, wenn das 5, 6 Leute sind, die immer wieder diesen einen Satz sagen, der sich jedes Mal immer wieder anders anhört. Und wenn dann auch noch die Freiheit der Gebärden dazu käme, wäre das doch eine Möglichkeit, ein Stück zu machen.
Also.
Könnte, was muss, ja, genau. Aus den Übungen. Da zeigen wir eben Übungen.
Also wer jetzt zuhört und den interessiert ist, der soll sich sofort melden.
Belebende oder Übungen, die den Ausdruck stärken. Und ich meine, wenn man das mal so gemacht hat, so eine halbe Stunde, eine Stunde lang, dann nimmt man auch was mit in den Alltag. Man wird freier und unabhängiger und muss nicht immer das erfüllen, was andere erwarten, sondern man kommt aus einer Ehrlichkeit heraus und verhält sich dann unter Umständen auch alles andere als angepasst.
Bravo.
Sehr schön. Wir haben jetzt sehr lange über so diese künstlerische Seite dieser Projektarbeit gesprochen, aber mich würde jetzt zum Abschluss nochmal interessieren, was denn da noch so zu tun ist. Also vor allen Dingen, ich gucke jetzt Gianni und Antje an, ihr seid ja so auch diejenigen, die hier auf der organisatorischen Ebene alles in der Hand haben. Da würde mich nochmal interessieren, könnt ihr vielleicht mal so einen ganz groben Überblick geben, was da noch vielleicht eure Herausforderungen auf so einer organisatorischen Ebene bei so einem Projekt sind?
Also die größte Herausforderung ist, einen Termin zu finden, wann es zu sehen ist. Weil wir ja nicht wissen, wie wir rangehen und wie viele Leute da sind. Und also das wabert alles sehr in so einem Stadium, wie wir uns heute befinden. Aber wenn es dann Leute gibt und wir uns geklärt haben, wie lange die dabei bleiben können, und dann werden also Termine ausgemacht. Ja, und dann wird es halt einfach organisiert, was gebraucht wird, wie man es in den Spielplan bringt, ob man das per Eintritt macht oder auf Zuruf. Das ist eher halt so, dass die Leute halt einfach spenden und keinen Eintritt zahlen. Und wie auch immer, also das sind dann Überlegungen, je konkreter das wird bei uns, was wir wollen, umso spannender wird es dann für die Organisation und Verwaltung. Ja, und irgendwann, wenn man es dann auch einen Titel dafür hat, dann geht es über Antje und ihre Ehrenamtscrew in alle möglichen Portale. Und natürlich kann es die ganze Welt auch auf Insta dann mit gucken, wie sich sowas entwickelt. Ja, das ist, glaube ich, bei der Kleinheit unseres Theaterlabors ist die Organisation, was diese Dinge betrifft, eigentlich nur der letzte Schritt. Weil zuerst müssen wir wissen, was wir überhaupt machen. Und dann kann man planen.
Ich habe auch gerade überlegt, so wann kommt denn dieser Punkt, wo wir konkret Dinge organisieren? Und im Grunde sehe ich die Entstehung eines Projektes so, wie es jetzt gerade war. Wolfgang und Gianni tauschen Ideen aus. Ich sitze und gucke von einem zum anderen und bin erstaunt, was sich so entwickelt. Und glaube auch, dass ich oft skeptisch gucke, weil ich mir das noch gar nicht vorstellen kann. Und am nächsten Tag sowieso alles anders ist. In diesem Staunen warte ich eigentlich immer auf den Moment, wo es dann was Handfestes zu organisieren gibt, wie eben Kommunikation mit den Teilnehmenden oder Umsetzung von Veröffentlichungen und Portalen. Also das fängt in der Tat, du hast es gesagt, ganz, ganz, ganz spät erst an, die wirkliche Organisation. Auch die Finanzierung vielleicht schon vorher.
Ja, das müssen wir vorher haben.
Genau.
Das ist die Kunst,
dass wir da
Entschuldigung, nee, das ist die Kunst, dass wir dann irgendwie einen Text entwickeln, der für uns jetzt stimmt und vielleicht auch noch in 3 Wochen, aber vor allem der für unsere Förderer und Spender und so weiter
stimmt. Was meinst du mit Text?
Das sind so aneinandergereihte Wörter, wo man liest, was wir machen. Ja.
Aber jetzt mal speziell, was für ein Text?
Ja, wenn wir ein Projekt planen und uns damit um Förderung bemühen, dann müssen wir ja irgendwas
dem, Antrag schreiben,
den Zahlungswilligen in die Hand geben, was wir machen.
Ja,
okay. Projekttext, das ist Projektbeschreibung.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja.
Vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke in eure Arbeit, in eure Projektarbeit, und ich denke, da haben wir jetzt auch schon neugierig gemacht, vielleicht mal, du hast es ja eben, Gianni, auch schon angesprochen, da teilzuhaben an so einem Projekt. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf da sehr gerne Kontakt zu euch aufnehmen über eure Webseite theaterlabor.nrw und da natürlich auch in den Spielplan hereinschauen und sich für den Newsletter anmelden. Das ist schon die Schlusspredigt für diese Folge dieses Podcastes. Und natürlich, Gianni, du hast es eben auch schon erwähnt, auf den sozialen Medien, auf Instagram unter theaterlabor.traumgesicht seid ihr zu finden. Dann verabschieden wir uns von hier aus. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich danke allen, die uns zugehört haben in dieser Folge dieses Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit, hier aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute.
Ja, tschüss.
Ja, okay, tschüss. Auf bald auf unserer Bühne.